euch. Denn wir sollen zwar aneinander teilhaben, aber wir müssen ja nicht an allem teilhaben, was in der gefallenen Welt an Krankheit so keucht und fleucht. Wir haben heute den zweiten Teil dessen, was wir vor zwei Wochen angefangen haben, nämlich die Liebe untereinander. Der Text, den ich auch gleich noch vorlesen werde, ist 1. Korinther 13, 1 bis 13. Und der Jonas hat ja schon den letzten Vers, Vers 13, vorgelesen. Was bleibt? Liebe, Glaube und Hoffnung. Und was wir uns da vor Augen halten müssen, ist die große Thematik Liebe und die uns, diese Liebe, die uns Jesus entgegenbringt, diese unendliche, unverdienbare Liebe. Und ich weiß, wir leben ja in einem Zeitalter, wo es ganz viele Liebesfilme gibt. Ne? Wir Männer nennen es Horrorfilme. Aber es sind Liebesfilme, die gucken wir uns manchmal auch an. Ne? Da kommt ja auch Werbung, man kann ja auch umschalten, wenn man der andere niest. Aber der Punkt ist, dass diese Liebesgeschichten, großen Liebesgeschichten schon immer beschäftigt und bewegt haben. Und jeder Mensch will geliebt werden. Keiner mag es, wenn jemand reinkommt und das irgendwie Abneigung auslöst. Keiner mag es, wenn man beim anderen merkt, den mag ich überhaupt nicht. Und so sind wir Teil der größten Liebesgeschichte in der Menschheit, die es gibt, nämlich Jesus Christus liebt uns, ist für uns ans Kreuz gegangen, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Eine andere und größere Liebe als diese gibt es nicht. Und dessen müssen wir uns bewusst machen, täglich, du bist geliebt, egal was andere sagen, egal was andere denken, übrigens auch spannend, egal was du dir selbst immer von dir hältst und denkst. Wir sind ja auch sehr gut, uns immer klein zu machen, mich liebt niemand, ich habe ein kleines Auto, ich fahre ein Dacia, es ist keiner da, keine Freunde. Es gibt so viele Gründe, dass man sich so klein macht. Und dann finde ich dieses, was Jesus uns zusagt, du bist geliebt. Und du bist Teil dieser wunderbaren, ewigen Liebesgeschichte. Und das, was wir machen können, ist zu sagen, danke, weil Christus lebt und liebt in dieser Agape, in dieser freischenkenden, nicht verdienbaren Liebe. Das heißt, du wirst geliebt, einfach weil es dich gibt und du musst dafür nichts tun. Und es gibt so viele Gründe, warum wir immer denken müssen, wir müssten irgendwas sein, ne? Gut aussehen, schlau, sehr viel Geld verdienen. Es gibt so viele Dinge, wo wir denken, man muss so und so produktiv sein, um geliebt zu werden. Da sagt Jesus, nein, lass das mal. Ich liebe dich einfach, weil es dich gibt. Und in dieser Liebe, wenn wir in diesem Bewusstsein der Liebe leben, dann können wir uns auch von ihm verändern lassen, Stück für Stück. Für Stück. Und das, was Jesus möchte, was sogar ein Gebot ist, dass wir uns untereinander so lieben, wie er uns liebt. Jetzt merkt ihr schon, das ist herausfordernd, das ist schwierig, da braucht es ganz viel Liebe Gottes. Aber man muss sich täglich bewusst machen, ich lebe unter der Liebe meines Herrn Jesus Christus, des Schöpfers des Himmels und der Erde, der schon immer war und immer sein wird, und sein Wort steht ewig zu mir. Die Frage ist, wenn ich das so, und ich glaube, dass ich die Liebe Gottes versuche, ich immer zu analysieren. Ne? Ich habe ja hier ganz tolle Bibeltexte und theologisch und so weiter. Ich bin aber immer wieder an den Punkt gekommen, wo ich sagen muss, ich kann das nicht erklären, warum er mich liebt. Warum er gerade mich liebt. Aber ich kann anfangen, es dankend anzunehmen und als Wahrheit zu leben in meinem Leben. Und darum ist diese Liebe Gottes so unermesslich schön, weil sie mir Perspektive gibt, Sicherheit in einer sehr unsicheren Welt und weil ich weiß, in seiner Liebe hält er sein Wort. Und dass wir das als Gemeinde widerspiegeln dürfen, dass wir das als Gemeinde leben dürfen, ist ein unglaubliches Privileg. Ich komme nicht hierher mit theologischen Ansichten und sonst irgendwelchen erhabenen Erfahrungen. Ich komme her, weil ich euch liebe. Und ich hoffe, das ist auch unsere Motivation, warum wir zusammenkommen. Dass wir diese Liebe Gottes haben und leben und vor allem auch zeigen. Und da ist eben der 1. Korinther 13 sehr, sehr wichtig. Nochmal, ich spare mir jetzt vieles, wenn das noch die Einleitung und so weiter. Wir haben eine lange Einleitung vor zwei Wochen gehabt. Das kann man alles sich anhören oder bei YouTube anschauen. Ich würde mir dann wirklich wieder auf den Fokus, auf den Text setzen, weiter in reinzugehen. Aber diese Liebe Gottes, wo wir einfach anfangen sollen, das umzusetzen. Ne? Und einen Text muss ich noch mal lesen aus dem Johannesbrief, 1. Johannes 4, 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir können das immer nur reflektieren, was uns schon immer entgegenkam. Und dann sagt auch Johannes, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann nicht Gott lieben, den er nicht gesehen hat. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder, ihr dürft es gerne mit Schwester erweitern, natürlich lieben soll. Wo Johannes ganz klar hervorhebt, wir lieben, weil er uns liebt. Und du kannst nicht sagen, ich liebe Gott, hasse aber die Hälfte der Menschheit in der Gemeinde. Da stimmt was nicht. Ich weiß, es ist herausfordernd. Und der 1. Korinther 13, 1 bis 13, möchte ich gerade euch noch mal vorlesen. Und da steht, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönerndes Erz geworden oder eine schalende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals, seines aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seine Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind, urteile wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, tat ich weg, was kindlich war. Denn wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie auch ich erkannt worden bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Wir haben hier übrigens eine schöne Überschneidung zwischen Frucht des Geistes und einer Gabe. Wir haben hier im Kontext geht es um Gaben innerhalb der Gemeinde. Und Gaben sind immer zur Erbauung der Gemeinde da. Und da ging es immer darum, wir müssen Zungen reden, Weissagungen. Und dann hebt Paulus hervor, liebe Freunde, ich finde es schön, dass ihr als Korinther so um diese Gaben bemüht seid. Aber es gibt eine Sache, die ist wichtiger als alles andere, nämlich die Liebe untereinander, die gelebte Liebe. Und die Liebe ist auch die Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5, 22, 23. Und da haben wir eine Überschneidung. Und das finde ich so schön, weil die Frucht ist ein Zeichen von geistigem Wachstum. Das, was wir unter Früchte sehen und lesen, ist das, was Jesus mit mir vorhat und machen will. Und an der Frucht kommen wir gar nicht vorbei. Das haben wir, das darf aber wachsen und gedeihen. Und je mehr wir in der Liebe sind, desto intensiver suchen wir auch die Beziehung zu Jesus. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir wissen, dass er uns liebt und nur das Beste für uns will. Das hat auch überhaupt nichts mit der Rettung zu tun. Dann wären wir wieder in Werken. Sondern ich bin gerettet, ich bin geliebt. Wie lebe ich das? Was macht es mit mir im Alltag? Was macht es mit mir, wenn ich Nachrichten schaue? Wenn ich Konferenzen sehe, wo es um Krieg geht? Wenn ich sehe Inflation? Wenn ich sehe, wie gewisse Situationen jetzt gerade, Migration ist ein großes Thema. Es kollabiert langsam unser System. Es funktioniert nicht. Was macht es mit mir, dass ich weiß, ich habe einen Herrn, der das alles in der Hand hat, der mich liebt und der gerade möchte, unabhängig von den Umständen, von den großen wie kleinen, möchte, dass ich mit ihm lebe. Und diese Frucht ist was Wunderbares. Und das finde ich so schön an diesen Texten auch, sie überschneiden sich. Frucht und Gabe. Und eine bedingt das andere. Das eine schenkt der Herr, Gaben sind auch, haben wir auch gelesen, nur zeitweise da. Aber die Liebe ist ewig. Darum hebt es Paulus auch hervor. Das heißt, wir haben gewisse Gaben vielleicht in unserer Gemeinde, gewisse Vorteile, gewisse Dinge, die man tun kann, aber die gehen wieder vorbei. Es kann sein, dass Gott uns auch sagt, ja, jetzt ist Schluss mit dieser Gabe. Aber an der Liebe kommen wir nicht vorbei. Und darum ist es auch so schön, wie es hier sagt, ne, die Liebe ist langmütig. Wir hatten es letztes Mal schon. Es war diese Geduld. Auszuhalten, auszuharren, geduldig zu sein, was heute so unglaublich schwierig ist, weil alles schnell, schnell gehen muss. Wir wollen gleich Antworten, wir wollen gleich Lösungen. Das funktioniert aber nicht immer. und schon gar nicht im Glauben. Auch nicht in der Gemeinde, auch wenn das immer erstrebenswert ist. Aber wenn ich immer wieder sehe, wie geduldig Jesus mit seinen Jüngern war, ich muss gar nicht mit Judas Iskariot anfangen, aber den hat er 3 Jahre geduldet, das war der Verräter und Jesus wusste das. Wir haben den Thomas, den man gern den Zweifler nennt, ich habe es schon erwähnt, aber ich nenne Thomas den Ehrlichen. Der wollte den Finger in die Wunde legen und Jesus straft ihn nicht ab, sondern lädt ihn ein. Sagt wohl, schön ist, wenn man glaubt und nicht sehen muss. Aber leg den Finger in die Wunde, damit du gläubig bist, damit du mir vertrauen kannst. Jesus ist dieser gute Hirte, der unglaublich viel Geduld beweist. Und wenn wir zum Beispiel auch den verlorenen Sohn betrachten, dieser Vater hält Ausschau nach seinem Kind. Und das ist eine Geschichte, ein Gleichnis darüber, wie Gott ist. Ich weiß nicht, auf welchen Wegen du gerade gehst, aber Gott sieht dich. Ich weiß nicht, was dich innerlich beschäftigt und bewegt und ob du vielleicht auch innerlich, obwohl du hier körperlich anwesend bist, vielleicht schon lange weg bist, raus aus der Gemeinschaft. Gott entgeht das nicht. Und Gott ist der, der Ausschau hält in seiner Liebe. Und er lässt dich auch nicht fallen. Und das ist einfach, diese Liebe ist geduldig. Haben wir Geduld miteinander? Wollen wir geduldig sein? Sind wir geduldig im Gebet, ausharrend im Gebet? Ich weiß, wir sehen manchmal vielleicht auch Menschen, wo wir denken, da müsste sich doch jetzt etwas tun, da müsste sich doch jetzt etwas verändern. Aber wir müssen es natürlich immer wieder so sehen, dass es mit einem Gott zu tun haben, der allmächtig, allgegenwärtig und allwissend ist. Der denkt in anderen Dimensionen als ich. Ich bin sehr beschränkt. Ich hätte gern morgen meine Sachen, ich hätte gern morgen die Entscheidung. Ich wüsste gern, ob diese Person sich jetzt entschieden hat. Zack, bumm. Aber das ist ja so, als ob Gott mir Rechenschaft schuldig wäre. Marcel, ich muss es dir erklären, sonst klappt das alles nicht. Muss er nicht. Und darum ist es so wichtig für uns, in dieser Geduld zu bleiben, zusammenzustehen, im Gebet zu bleiben, füreinander da zu sein. Ich weiß, es läuft nicht alles optimal. Es ist nicht immer alles rund. Aber Geduld heißt, wir stehen zusammen, ausharrend, geduldig im Gebet und vor allem die Liebe ist langmütig. Sie hat den Mut auszuhalten, Geduld aufzubringen füreinander und miteinander. Und das ist ein Merkmal, was Gott uns gegeben hat und wir dürfen drum ringen. Die Liebe ist freundlich. Ich habe eins gelernt, ich muss an dieser Stelle mal vorsichtig sein, wenn ich sage, als ich früher noch gearbeitet habe. Nein, also ich arbeite gerade, gell? Aber früher, als ich noch im Betrieb bin, ja gelernter Industriekaufmann. Man kann guten Morgen auf unterschiedliche Art und Weise sagen. Man kann sagen guten Morgen und man kann sagen guten Morgen. Und du weißt sofort, ja, ich sollte jetzt tot umfallen, das wäre doch das Schönste für dich. Ja, das habe ich gelernt. Ne? Mobbing war da ganz groß in der Abteilung. Es war eine schöne Herausforderung. Ich habe jeden Morgen mich übergeben, bevor ich dahin bin. Habe es nicht ausgehalten. Bin trotzdem hin. Aber das ist das Spannende. Also diese Freundlichkeit ist gelebte Liebe. Es ist diese Ehrlichkeit, ich möchte dem anderen so gegenübertreten. Und wie? Weil ich weiß, dass er oder sie genauso von Gott so geliebt und gesehen wird, wie er mich sieht. Dass man sich begegnen kann. Ich weiß, dass Gott dich liebt und das muss ich mir immer vor Augen halten. Und ich weiß, dass Gott sich an seinen Kindern freut. Wer bin ich denn, dass ich dir jetzt diese Freude nehmen darf, indem ich dir zu verstehen gebe, mit dir möchte ich nichts zu tun haben. Du bist nicht meiner Meinung, das geht gar nicht. Ich habe dich jetzt nicht mehr lieb. Du bist nicht so, wie ich das möchte. Du machst nicht so, wie ich will. Ich habe dich nicht mehr lieb. Das ist es nicht. Es ist diese Freundlichkeit. Ich finde übrigens interessant, dass wir alle diese Merkmale, die wir hier lesen, am besten lernen können, wenn genau das Gegenteil eintrifft. Ich bleibe freundlich, obwohl es gerade total unfreundlich ist. Ich bleibe in der Liebe, auch wenn man mir nicht viel Liebe entgegenbringt. Und ich glaube, dass das auch die beste Zeit für Wachstum ist, weil ich lerne, freundlich zu bleiben, weil ich weiß in diesem Moment, auch wenn mir keine Freundlichkeit entgegentritt, ich lebe in der tiefen Abhängigkeit zu Jesus Christus. Ich schaffe das nicht. Und darum brauche ich ihn umso mehr. Wo wird seine Kraft am stärksten, wenn ich am schwächsten bin? Und wenn ich eingestehe, schafft es nicht. Bleibst du freundlich, wenn du gestresst bist? Persönlich angegriffen, verletzt oder überfordert. Ich habe schon bemerkt, das sind übrigens alle 4 Punkte, wo ich mit Freundlichkeit kämpfen muss, aber manchmal bin ich überfordert und dann mangelt es an der Freundlichkeit, auch zu meinen Kindern. bin ich überfordert, bekomme ich eine E-Mail. Oh, da muss ich jetzt schnell was machen. Dem Computer kann ich mich ja eh jagen. Ich weiß, dass das Ding angeht und ausgeht und ich weiß, wie man druckt. So, das waren meine IT-Kenntnisse. Und dann bin ich manchmal gestresst, wenn das Ding nicht so tut oder wenn ich, wie des Öfteren, Kaffee über meiner Tastatur verschütte. Keine Ahnung, warum ich das mache. Ich brauche dringend ein neues Hobby. Aber es ist dieser Punkt, ne? Und dann klappt wieder alles nicht, wie ich das nicht möchte. Und dann bin ich überfordert, dann bin ich gestresst. Und dann bleibt die Freundlichkeit und die Liebe oft auf der Straße. Wie schlimm ist es, dass wir oft in diesen Punkten an Grenzen kommen und in diesen Grenzen nicht um Gottes Beistand und Hilfe. Ich frage mich oft in diesen Momenten, warum ich mir nicht die Ruhe nehme, mit Jesus darüber zu sprechen erstmal, bevor ich vielleicht in meinen falschen Aktivismus komme, bevor ich wieder alle Hebel in Bewegung setze. Und ich finde es so schön, dass Jesus freundlich und klar gesprochen hat, auch in unser Leben, auch durch die Bibel. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Merkmal ist der Liebe, dass wir freundlich sind. Ja, langmütig, gütig und freundlich. Gütig wird hier übersetzt im Urtext, aber es ist diese Freundlichkeit. Ja. Wir haben in unserer Kultur, dass man sich die Hände schüttelt, sich begrüßt. Es ging durch Corona ein bisschen verloren. Jetzt fängt man so langsam wieder an. Also ich war damals, als mir jetzt nach Corona mal wieder jemand die Hand gestreckt hat, wollte ich erstmal, geh weg. Nee, aber das war ja was Nettes. Das kommt übrigens vom Ursprung her, dass man zeigen wollte, dass man keine Waffe in der Hand war und dem anderen freundlich gesinnt ist. Guck mal, ich will dich nicht umbringen, zumindest noch nicht. Und jetzt kann ich mir mal Freunde geben. Übrigens, Händeschütteln gibt es auch in der Bibel. Galater 2 schütteln Paulus, die Apostel, die Hand als Zusicherung, dass sie hinter ihm stehen in seinem Amt. Aber dieser Handschlag, ne, dieses freundliche aufeinander zugehen, offene, gütig, freundlich. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Merkmal. Wie ist die Atmosphäre? Jetzt nicht nur hier in der Gemeinde, auch daheim. Und meine Frage, wie war die Atmosphäre auf dem Weg hierher? Ist richtig stinkig, ne? Ich kann mich furchtbar gut zoffen noch mit der ganzen Familie, bevor ich hierher komme und dann völlig freundlich bin und losgelöst. Aber das ist oft der Punkt. Wie war's? Wie ist es, wenn niemand da ist, wo ich denke, ich müsste irgendwas beweisen? Wie ist da die Freundlichkeit? Und dann auch diese Liebe, gütig, also Freundlichkeit, sie neidet nicht. Ne? Im Text, Urtext ist es mit Eifersucht. Neid. Da ist kein Neid in der Liebe. Neid ist ein ganz großes Problem. Aber wie entsteht denn Neid? Es entsteht mit dem Vergleichen. Ich vergleiche mich mit jemand anderem und entweder verliere ich oder ich bin der absolute Gewinner, weil ich denke, ich bin ja besser als der oder die. Das kann ich ja viel besser. Ne? Und es geht so schnell. Das, was uns der Text ja auch warnt, ist, du brauchst nicht vergleichen. Übrigens auch den Partner oder Partnerin, Ehepartner, Ehepartnerin, bitte nicht vergleichen. Das, was man oft sieht, ist nicht das, was man dann vielleicht später erkannt hat. Und es passiert so oft, dass man Dinge dann vergleicht. Und dann ist es, ne, dass diese Frage, dann kommt diese Eifersucht, ne, das will ich auch und dann wird man der Person voreingenommen und so weiter, die ist ja irgendwie besser. Aber um was geht's denn da? Hier sind wir wieder im vollen Bewusstsein. Ich muss mich nicht vergleichen, wenn ich weiß, was für ein einmaliges, wunderbares, geliebtes Wesen ich bei Gott bin. Und jeder hat Gaben. Ich finde das Bild so schön, ne? 1. Korinther mit 1. Korinther 12, dass wir ein Leib sind und jeder wird gebraucht. Und ich habe dieses Bild schon oft gemacht. Es wäre echt blöd für mich, wenn ich heute Morgen ohne die Arme gekommen wäre. Wäre ganz schön schwierig mit dem Autofahren gewesen. Mit den Zähnen will ich nicht machen. Schalten, vergessen wir gleich mal. Jeder wird gebraucht, egal wie unwichtig er sich selber vorkommen muss. Christus sieht das. Also lasst uns aufhören zu vergleichen. Und wisst ihr, wie man den Neid am besten die Liebe entgegensetzt? Wir freuen uns. Ich freue mich, wenn jemand gut predigt. Halleluja, liegt nicht alles an mir. Falls ich gut predige, ist ein anderes Thema. Aber das liegt nicht alles an mir. Ich muss nicht die ganze Verantwortung tragen. Ich freue mich, wenn jemand gut singt. Ich freue mich, wenn jemand was gut kann. Ich freue mich, wenn jemand gut organisieren kann. Ich kann es nicht. Ich freue mich daran, dass jemand etwas gut kann. Und jetzt kommt übrigens die Kultur in Christus. Wir sagen es dem anderen zu. Wir ermutigen ihn. Manchmal ist es spannend. Früher in meinem anderen Dienst, in anderen Gemeinden, auch in der Klostermühle, habe ich manche Menschen nur gesehen, wenn ich irgendwas in ihren Augen falsch gemacht oder gesagt habe. Und dann wusste ich schon, wenn der Bruder XY oder die Schwester kommt, jetzt hast du irgendwas falsch gemacht. Fing dann an, die Redegeschwindigkeit war gut heute. Danke. Aber der Inhalt, ja, und dann ging's los. Es heißt nicht, dass man nicht sich Dinge zusagen darf, die vielleicht nicht optimal gelaufen sind oder nicht richtig gut sind. Ganz klar. Aber dieses Miteinander heißt auch, dass wir uns in der Liebe ermutigen, einladen, helfen und unterstützen. Und ermutigen heißt, schön, dass du da bist. Schön, dass du heute gekommen bist. Schön, dass du im Bildschirm daheim sitzt und es siehst. Es freut mich. Und wir brauchen da gar niemand neiden. Wir brauchen gar nicht vergleichen. Du bist einmalig. Und dann auch, ne, sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Also die Liebe stellt sich auch nicht in den Vordergrund. Ich finde es unglaublich schön, dass die Liebe Gottes, die uns entgegenbringt und die wir leben dürfen, auch im Hintergrund agieren darf. Ich finde es eine unglaubliche Freiheit. Nicht alles muss gesehen werden. Nicht alles muss von Brüdern und Schwestern betrachtet werden. Nicht alles muss bewertet werden. Sondern ich habe die Freiheit, in einem ganz einfachen und demütigen Dienst zu sein und Dinge zu tun, die vielleicht keiner sieht. Ich weiß, dass hier unglaublich viele Beter sind. Ich sehe es nicht. Aber wisst ihr was? Ich merke es immer wieder. Ich weiß, dass hier unheimlich viele Treue sind, die Stühle stellen, die hier putzen und so weiter. Vielen Dank. Auch wenn wir jetzt nicht jedes Mal ihren Applaus dafür durchgeben, sollten wir vielleicht mal wieder einführen, um uns zu ermutigen. Danke fürs Putzen. Es ist ganz schön schwierig, wenn die Toiletten dementsprechend aussehen wie auf dem Bahnhof. Und dann kommst du da rein und sagst, puh, der Bär war hier. Gell? Aber ja, aber ich habe aber auch diese Freiheit, im Hintergrund zu dienen. Ich muss nicht gesehen werden, man muss nicht mehr applaudieren und ich sehe das wirklich als Freiheit. Ich habe mich früher immer stets bemüht, dass irgendjemand mitbekommt, was ich gerade gemacht habe. Ist ganz schön schwierig, gell? Das kostet manchmal Stunden, das ist die Aufgabe 5 Minuten und 2 Stunden brauchst du, bis es irgendjemand sieht und honoriert. Aber genau das ist es, wo Christus uns Freiheit schenkt. Und haben wir diese Liebe, zueinander, untereinander zu dienen, dass sie sich nicht aufblähen muss, nicht groß tun muss, sondern einfach da ist. Und dass ich die Liebe auch zeige dadurch, dass ich dem anderen dienen kann. Diesen Demut oder diese Demut mit dem Mut zu dienen. Es ist ein wesentlicher Merkmal einer Gemeinde, dass sie Mut hat zu dienen, untereinander. Aber auch Menschen, die Jesus eben nicht kennen. Sie verhält sich nicht unanständig. Das ist ganz, ganz spannend. Wir bleiben immer im Einklang mit den Geboten Gottes. Wir bleiben in der Wahrheit, wir bleiben bei den Geboten. Und es wäre manchmal so viel einfacher, wenn wir Dinge so 5 gerade sein lassen können. Aber diese Unanständigkeit wäre, sich auch von Gott zu entfernen und von den Inhalten, die er uns weitergibt. Und genau das ist es. Wir leben im Einklang und das Böse bricht gerne Regeln. Schnell will man lügen, um besser dazustehen oder vielleicht den Kollegen anschwärzen. Kann man ja auch indirekt immer machen. Das sind so viele Dinge, die man manchmal tut, um gut dazustehen. Aber sie verhält sich nicht unanständig. Sie bleibt im Einklang mit Wort Gottes. Das ist unglaublich herausfordernd, weil man dann oft manchmal sich ungerecht behandelt fühlt und denkt, es ist doch jetzt nicht gerecht, dass das jetzt so passiert. Aber wer ist denn wirklich der gerechte Richter? Wer ist denn wirklich die Gerechtigkeit an sich? Es gibt nur einen, es ist Jesus Christus. Aber wir dürfen auch eins wissen, er schafft am Ende der Zeit auch alle Gerechtigkeit. Und er schafft immer wieder Gerechtigkeit. Und auch eine Sache, es kommt immer alles ans Licht. Auch die Lügen, die Sünde, früher oder später kommt alles raus. Und das ist nicht die Frage, ob es rauskommt oder nicht, sondern wie gehen wir damit um? Wie leben wir damit? Und es ist ja die unendliche Liebe Gottes, dass er sagt, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Im Griechischen Metanoia, wir übersetzen es gern mit Buße, das heißt eigentlich Sinnesänderung. Ich habe erkannt aus der Sicht Gottes, was falsch gelaufen ist. Ich bin überführt und dann kann ich um Vergebung bitten. Und das ist ja das Zentrale auch einer Gemeinde, wenn wir in der Liebe bleiben. Es passiert Dinge, die uns nicht gefallen. Es passieren Dinge, die falsch laufen, die vielleicht auch falsch kommuniziert werden, wo Dinge falsch ankommen, wo man einfach auch Fehler macht. Ich mache Fehler, es wird euch jetzt überraschen, aber ich mache das öfters am Tag. Und dann muss man um Vergebung bitten. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Sie verhält sich nicht unanständig. Wir bleiben bei den Geboten Gottes. und es für uns auch als Gemeinde, als Individuen, aber auch für uns als zentral, als Gemeinde wichtig, dass wir in den Geboten Gottes bleiben. Und ihr wisst selbst, dass die weit entfernt sind vom Zeitgeist heute. Was kommt da noch auf uns zu, wo wir in der Liebe bleiben, weil wir Jesus lieben und seine Gebote auch halten möchten? Und dann, ne, sie sucht nicht das Ihre, die zentrale Frage, warum liebst du? Manche Menschen führen Beziehungen oder lassen sich lieben, weil sie dann etwas zurückbekommen, weil sie dann auch geliebt werden. Ne? Ich kaufe meiner Frau jetzt Blumen und dann erwarte ich, dass ich heute Mittag einen Schnitzel kriege. Wenn sie es nicht macht, liebt sie mich nicht. Bäm. Also Schatz, du weißt Bescheid. Naja, aber das ist dieses Punkt, ne, warum mache ich was? Und dieses nicht das Ihre suchen ist auch die Freiheit, einfach zu geben und zu lieben. Einfach die Freiheit, zu anderem etwas Gutes zu tun, ohne Erwartungshaltung. Der Jonas hat so schön gesagt, gell, das ist schwäbische Mentalität, was kostet das? Gell? Das ist ja oft so, ne? Ich kriege ein Geschenk und dann rechne ich so aus, okay, das hat 30, muss ich mal kurz googeln, gell? Der Schelm hat es sicher im Angebot gekauft, dann kann man nochmal 5 Euro Rabatt abziehen, also 35 Euro, dann kriegt ihr ungefähr auch sowas. Das funktioniert beim Christsein nicht. Wie will ich denn Jesus irgendwas schenken? Er hat sein Leben für mich gegeben, er vergibt mir alle Schuld, hat es auf sich genommen und lebt für mich, gibt mir die Ewigkeit und will da mit mir zusammenleben. Wie will ich das denn wieder gut machen? Es geht nicht. Sich beschenken lassen. Sie sucht nicht das Ihre. Ich liebe nicht, um noch mehr Liebe zu bekommen, sondern ich habe die Freiheit zu lieben ohne Erwartungshaltung. Haben wir das auch hier in der Gemeinde oder ist immer eine Erwartungshaltung da? Ne, ich investiere etwas, jetzt muss das passieren, jetzt muss das sein. Jetzt kommt der wichtigste Punkt, nämlich Vergebung. Sie lässt sich nicht erbittern. Es ist dieses Erbitteren, dieses sie rechnet das Böse nicht zu. Es ist dieses Bitterwerden ist oder trifft ein, wenn man nicht vergibt. Dann wird man bitter, dann wird man hart, dann wird man unnachgiebig. Wenn man in seinen Verletzungen lebt und sie nicht bereit ist, ans Kreuz zu bringen. Ich kann euch eins sagen, es gibt viele Episoden in meiner Lebensgeschichte, die ich bis heute nicht verstehe. Die ich auch gar nicht wirklich weder theologisch noch menschlich unter die Füße kriege. Aber es ist eine Sache, die mir der Gunter Kiene, das kann ich euch gleich sagen, den ich sehr schätze, damals gesagt hat, er hat gesagt, leg's Kreuz drauf. Du wirst nicht erklären. Du wirst auch kein Drehbuch bekommen, warum das so ist und welche Auswirkungen das haben könnte, damit das so passieren musste, sondern leg einfach das Kreuz drauf und befehl's deinem Herrn an, damit du nicht bitter oder lasst mich es im Kontext des Textes nochmal aufnehmen, nicht lieblos wirst. Und es passiert so schnell. Ich fühle mich verletzt, es lief nicht so, wie ich wollte. Irgendwie habe ich bis heute noch keine vernünftige Erklärung bekommen, vielleicht keine vernünftige Entschuldigung. Was mache ich denn jetzt? Dieses Bitterwerden ist das Schlimmste, was passieren kann, weil man wird hart, man wird unnachgiebig und man wird vor allem eins lieblos. Und wenn wir etwas lernen können aus der Schrift, ist, dass Jesus niemals lieblos war. Er war klar, er war deutlich, aber er hat immer aus Liebe zu den Menschen gesprochen, um sie für sich zu gewinnen, weil er die Menschen gewinnen will, damit sie die Ewigkeit verbringen mit ihm. Was für eine Liebe. Sie rechnen das Böse nicht zu, hängt da eng beieinander. Darum diese Vergebung, ne? Das ist nachtragend. Nochmal, diese Bitterkeit fängt an, ich trage was hinterher und manchmal trage ich so schwer an dieser Last, dass sie mich fast erdrückt. Dann kann ich nicht mehr schlafen, ne? Kann nicht mehr essen, kann gar nichts mehr machen. Das Böse nicht zurechnen ist diese Bereitschaft loszulassen und zu sagen, ich gebe es ab. Wie schon gesagt, nicht immer mit einer Erklärung, nicht immer mit einer Analyse, wie alles jetzt gegangen ist, sondern einfach zu sagen, ich gebe es bei dir ab, Jesus. Und ich bin bereit, es in deine Hände zu geben. Die Dinge, die kaputt gegangen sind. Macht das nicht unsere Christusbeziehung auch aus, dass wir Kinder Gottes sind? Und was macht denn ein Kind aus? Als die Kinder noch klein waren, wenn da Dinge kaputt gehen, die probieren das gar nicht. Nicht lange, sondern sie geben es ab. In die Hände des Vaters oder der Mutter, weil sie wissen, der oder sie kann es reparieren. Wissen bei uns. Geben wir ab? Sind wir bereit oder sind wir nachtragend? Wie ist die Liebe untereinander, dass wir das Böse uns nicht zurechnen, dass wir bereit sind zu vergeben? Und ihr wisst selber, was Jesus bei dieser Frage von Petrus mal sagt. Ne? Petrus kommt da überschwänglich, ne? Wie oft muss ich vergeben? 7-mal. Die Pharisäer hatten das als Maximum damals ausgerechnet, 7-mal am Tag zu vergeben. Und er sagte schon, ich bin schon voll gut dabei. Manche hatten 3, pharisäische Schulen hatten 3. Petrus hat gesagt, wenn ich ganz oben einsetze, wird Jesus mich loben. Und dann sagt Jesus, 7 mal 70. Was nichts anderes als unendlich ist. Übrigens, das Gleiche können wir in Anspruch nehmen. Bei Gott gibt es kein Limit, wenn wir um Vergebung bitten. Egal für was. Wichtig ist, dass wir es machen. Aber Jesus wird niemals sagen, ah, jetzt müsstest du es eigentlich wissen. Schön, wenn du da jetzt endlich mal drüber hinwegkommst. Und manche Sachen werden unsere ständige Vergebung brauchen. Aber es ist auch diese Demut zu lernen, ich stehe unter der Liebe Gottes. Aber auch hier sind wir bereit, in dieser Gemeinschaft zu vergeben. Und ich gehe sogar einen Schritt weiter, versöhnen. Vergebung ist eine Sache, die kann sehr einseitig sein. Ich vergebe dir, du kannst sagen, mir doch egal. Versöhnung ist das, dass wir aufeinander zugehen, in der Liebe bleiben und uns in der Liebe tragen. Und Versöhnung ist eigentlich das, was wir auch in der Gemeinde anstreben sollten. Und wenn wir unversöhnlich sind, müssen wir uns fragen, warum? Und wie können wir uns einander in der Liebe helfen? Sie freut sich nicht an Ungerechtigkeit. Das ist das, was oft passiert, ne? Ungerechtigkeit. Sie freut sich nicht darüber, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Ungerechtigkeit. Es gibt im Schwäbischen diesen wunderbaren Spruch, Schadenfreude ist die schönste Freude, gell? Wenn der Nachbar draußen ist und im Glatteis ausrutscht, den man nicht so gut leiden kann und du hinterm Vorhang und dann wieder so. Habe ich noch nie gemacht. Also nicht, dass ihr das denkt, ich hab gar keinen Vorhang. Aber nee, also es ist macht dann die Rollade schnell wieder runter. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Wenn wir sehen, dass jemand anders zu Fall kommt und ach ja, schön. Es gibt nichts Gutes daran, wenn jemand zu Fall kommt. Und das ist das, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Wir erfreuen uns an der Gerechtigkeit Gottes. Und das ist diese grundlegende Wahrheit. Am Bösen kann man sich nicht freuen. Und genau das muss Kultur sein. Das muss diese Freude auch an der Wahrheit sein. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und nur durch mich kommt man zum Vater, dann ist das erstmal Fakt, auch wenn ich diese Wahrheit noch nicht in der ganzen Komplexität verstehen kann. Aber es ist es. Und wisst ihr, was wir gerade zusteuern auf eine Zeit, wo jeder seine eigene Wahrheit schaffen kann? Den berühmten Pluralismus. Du kannst alles vermischen. Es ist deine Wahrheit. Im Prinzip meine Empfindung. So verstehe ich die Wahrheit. Unabhängig von den Fakten. Aber ich empfinde das jetzt so. Also ist es meine Wahrheit. Und lasst uns da auch uns nichts vormachen. Das passiert auch immer mehr in der Gemeinde. Aber die Wahrheit ist Wahrheit. Und nur an der Wahrheit kann man auch geistlich wachsen. Nur wenn wir bereit sind einzusehen, dass wir Sünder sind oder gesündigt haben, gibt diese Vergebung uns diesen Weg vor, dass wir in seinem Licht gehen können. Und darum ist diese Sinnesänderung so wichtig. Jesus lieben heißt auch für die Wahrheit einzustehen und nicht meine eigene Wahrheit zu erschaffen, wenn mir das gerade so passt oder weil es vielleicht der einfachere Weg ist oder weil es angenehmer ist, sondern weil ich weiß, Christus ist der Herr. Und ich befehle mich ihm an, auch seiner Gerechtigkeit. Leben wir in der Wahrheit zu ihm, auch untereinander? Sind wir wahrhaftig miteinander? Als Jesus das mal sagt, ein Ja soll ein Ja sein, ein Nein, spricht er da vom Schwören. Und man muss zu dieser Praxis wissen aus Matthäus, dass sie damals immer sehr gerne geschworen haben. Das kennt ihr vielleicht auch heute noch, ich schwöre und so weiter, ich schwöre bei meiner Mutter und so weiter. Damals hat man die Pharisäer gerne auf den Thron Gottes geschworen. Also wenn das wirklich wahrhaftig ist, hat man das Ganze unterstützen müssen durch einen Schwur. Ich schwöre, ich habe das gemacht. Was Jesus in dem Kontext meint, ist eigentlich, wenn du wahrhaftig bist, wenn du dich in dieser Liebe der Wahrheit begebst, ist ein Ja, ein Nein, nein. Da müssen wir nicht schwören. Da brauchen wir nicht noch irgendwas zur Bekräftigung dessen, was ich gerade gesagt habe, sondern dürfen klar sein. Und so wollen wir es auch in der Gemeinde handhaben. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein. Hast du es gemacht? Ja. Hast du nicht gemacht? Okay. Kann man mit allem umgehen. Aber Wahrhaftigkeit. Und darum freut sich die Liebe an der Wahrheit, weil wir oft gern die Wahrheit so minimal verändern, damit wir wieder gut dastehen. Oder gute Gründe haben, warum wir etwas nicht getan oder gemacht haben oder warum wir so gehandelt haben. Wahrheit ist Wahrheit. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Es ist herausfordernd. Aber genau da stellt uns doch Jesus immer wieder in der Gemeinschaft rein. Und nochmal, darum sind wir eine liebende Gemeinschaft. Darum sind wir im Miteinander. Aber die Wahrheit ist wichtig. Und dann kommt es so schön, diese vier kurzen Einwürfe. Ne? Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist die Liebe. Das kommt so für mich so auch verbal so mit Maschinengewehr. Sie erträgt alles, sie hofft alles. Maschinengewehr ist heute vielleicht ein schwieriges Wort in den heutigen Zeiten, aber wisst, wie ich es meine. Aus der Pistole geschossen bringt jetzt auch nichts besser. Aber es ist dieses Zack, 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 Zack. Und das ist für mich die Zusammenhoffnung. Ne? Sie erträgt alles, sie trägt alles. Sie ist bereit zu tragen, zu ertragen für Jesus. Was sind wir manchmal bereit, alles uns anzutun? Ich sage nur Fitnessstudio. Respekt, wer das macht. Aber das sind ja Schmerzen, ne? Das ist ja mühsam und so weiter, wer das macht. Ne? Manche werden jetzt sagen, Marcel, du gehst Bergwandern, du steigst auf den Berg hoch und es tut auch weh, aber es ist schön. Aber wenn man dann oben ist, ja. Aber was wir nicht manchmal alles bereit sind zu tragen, aber diese Liebe, sie trägt alles für Jesus. Und Jesus hat viel ertragen für uns. Das ist unser Vorbild. Es geht gar nicht um schlechtes Gewissen, dass man sagen muss, oh, Jesus hat alles für dich getan, was tust du für ihn? Sondern es ist dieses Vorbild, wo er bereit war, dahin zu gehen, das zu machen. Warum? Weil er liebt. Jesus hat ja an seine Liebe keine Bedingung gestellt. Er hat ja nicht gesagt, pass auf, wenn du mich liebst, gehe ich für dich ans Kreuz. Nein, er hat gesagt, ich mache das, weil ich dich liebe. Und darum ist dieses Tragen manchmal unglaublich schwierig. Aber auch hier, ich sehe wieder die Gemeinschaft in Christus. Ich sehe uns als Emmanuel-Gemeinde. Lasst uns gemeinsam tragen. Die schweren Zeiten. Und die sind da. Die sind im Großen da, in der Weltpolitik, aber sie sind auch ganz persönlich in deinem Leben da. Ich weiß nicht, was du tragen musst gerade, aber du bist nicht allein. Wir tragen gemeinsam. Sie glaubt alles. Was heißt denn das? Glauben ist ein Beziehungswort in der Bibel. Das heißt, ich glaube und vertraue. Das heißt nicht, ich glaube alles. Ne? Wenn mir einer sagt, du, ich bin ein tanzendes Einhorn und freue mich darüber, wenn du mir jetzt 1.000 Euro gibst, ja klar, das ist damit nicht gemeint. Sondern sie glaubt alles Jesus. Sie vertraut alles auf Jesus. Diese Liebe Gottes ist keine blinde Naivität, sondern sie ist ganz klar, dass es immer eine letzte Komponente in diesem Leben gibt, nämlich Gott selber. Egal, was dir dein Arzt sagt, egal, was dir im Geschäft entgegengebracht wird, egal, wie es gerade aussieht auf deinem Bankkonto, es gibt eine letzte Komponente und die ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend, Jesus Christus. Und das ist das, was wir glauben und dann kommt nämlich auch das Zentrale, hoffen. Darauf hoffen wir, darauf glauben wir. Und ich habe es eingangs schon gesagt, Gott handelt. Nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber er handelt so, wie wir es brauchen. Und es ist manchmal unglaublich schwer auszuhalten, zu ertragen. Aber wir glauben und vertrauen ihm alles. Ja, ich vertraue in jeder Aussage, die Jesus macht. Ich vertraue ihm, dass er sagt, ich liebe dich. Ich vertraue ihm, dass er sagt, du hast das ewige Leben, wenn du an mich glaubst. Wenn du mir vertraust und eine Beziehung mit mir führst. Wo wir gerade von Beziehung sprechen, wie sieht es denn aus? Wie sieht gerade deine Beziehung zu Jesus aus? Und gar nicht so, oh, jetzt müssen wir, wie oft habe ich heute Bibel gelesen, wie oft bete ich und so weiter. Wie sieht es aus, wenn du morgens zur Arbeit gehst im Vertrauen auf Gott? Wie sieht es aus, wo du hierher gekommen bist, im Vertrauen auf Gott? Freust du dich, die Gemeinschaft der Heiligen zu sehen? Oder ist das eher so, puh, hoffentlich machst du Marcel heute nicht so lang, mache ich trotzdem. Ihr liebt mich ja. Aber ist es dieser Punkt, hoffe ich alles auf Jesus, glaube ich alles auf Jesus? Weiß ich, was er mir gibt, woran ich mich festhalten darf? Weiß ich, dass diese Dinge, die mir Christus zusagt, unabhängig sind von den Ereignissen, die ich vielleicht jetzt gerade höre oder erlebe? Petrus sagt es mal so schön in 1. Petrus 3,15. Die Hoffnung ist es, über die wir jederzeit jedermann berichten sollen. Und Leute, das ist eine zentrale Botschaft in unseren Zeiten, wo die Zeiten immer hoffnungsloser werden. Wir haben Hoffnung. Warum? Weil Jesus der Herr ist. Wir haben Hoffnung, weil Jesus eine andere Perspektive hat. Wir haben Hoffnung, weil das für Jesus nichts Überraschendes ist, was weder bei dir persönlich noch in der großen Weltgeschichte bleibt. Und dann auch, ne, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ja, ich denke, ein wesentlicher Punkt der Liebe ist Verletzlichkeit. Wir haben über Bitterkeit gesprochen, wir haben über Dinge gesprochen, die uns hart machen können, wo wir Mauern bauen. Aber Verletzlichkeit, das heißt, ich bleibe offen für den anderen, ich bleibe offen für meine Brüder und Schwestern und ich mache mich zum gewissen Punkt auch wieder verletzlich. Keiner möchte verletzt werden. Versteht es nicht falsch, ich schon gar nicht. Aber es ist dieser Punkt, wo ich sage, ich bin bereit, diese Extrameile zu gehen, wie Jesus das sagt. Und ich bleibe und ich möchte verletzlich bleiben. Was heißt denn Verletzlichkeit? Das heißt nicht, dass man mich verletzen muss, sondern ich bleibe offen. Ich mache nicht mehr zu, sondern ich bleibe offen für das. Und dann kann man Gefahr laufen, wieder verletzt zu werden. Aber ihr wisst, zu wem wir gehen können damit. Ihr wisst, dass ihr damit nicht alleine steht. Und ihr wisst, wem ihr es anbefehlen dürft. Und ich glaube, ein zentraler Punkt ist, mit dem Blick auf das Vorbild Jesu, wir bleiben verletzlich. Ich muss mir das immer vor Augen halten, wie Jesus diese Passionszeit durchlebt hat. Ne, da sagt er denen, Johannes, ich bin es. Gell? Da fallen sie erstmal alle um. Da hätte es ja schon klingeln können. Moment mal, wenn er sagt, ich bin es, also ich bin der, ich bin. Das heißt, er ist Gott und ich falle um. Ist da vielleicht mehr dahinter, als man denken könnte? Und dann geht er in diese Prozessnacht. Ne? Alle haben ihn verraten, sind weggegangen. Und dann geht er in einen unfairen Prozess. Wir haben das schon mal gehabt an Ostern, ne? Dieser unfaire Prozess, wo sämtliche jüdische Prozessordnungen über den Haufen geworfen werden, wo er angesprochen wird, dann haut man ihm noch ins Gesicht, dann schlägt man ins Gesicht, wo man im Orient niemand ins Gesicht schlägt. Dann wird er gegeißelt, verhöhnt und verspottet. Ne? Dann hängt er am Kreuz, dann ist jemand am Boden und dann sagt man noch, steig doch herab, wenn du Gott bist. Und er hätte das jederzeit mit einem Wort beenden können. Ne? 12 Legionen Engel standen bereit. Verletzlichkeit. Warum? Warum blieb Jesus verletzlich? Weil er das Ziel vor Augen hatte, das Ziel des Vaters. Weil er wusste in dem Moment, es geht gar nicht um mich. Es geht um den Plan des Vaters. Es geht um Gott selber. Lasst uns um das ringen, dass wir offen sind füreinander. Vielleicht auch zum gewissen Punkt verletzlich. Dass wir wissen, dass es jemand gibt, der das sieht und dass wir auch wissen als Christen, es gibt da einen, der hat das alles in der Hand. Und ich bleibe im Gebet und bleibe in dieser Gemeinschaft mit Gott, weil anders kann ich auch manche Sachen nicht erdulden und ertragen. Und darum ist auch so wichtig, an diesem Punkt möchte ich es nochmal sagen, dass wir immer wieder zusammenkommen zum Beten. Herzliche Einladung, Gebetskreis. Am Mittwoch, Frauen- und Männergebet haben wir jetzt. Kommt zusammen, betet, sprecht über die Dinge. Es darf ruhig auch, und es ist auch ruhig vertraulich dort. Aber wir müssen ins Gebet kommen, dass wir da in der Liebe bleiben. Und dann hebt es Paulus hervor. Keine Angst, ich werde das jetzt nicht mehr ganz so ausführlich machen. Aber er findet es so schön, denn wir erkennen stückweise. Ne? Es ist Stück für Stück. Gott überfordert uns nicht, sondern nimmt uns an die Hand und sagt, eins nach dem anderen. Und ich glaube, dass das immer mit der Liebe Gottes, ob es jetzt die Frucht ist oder als Gabe, immer Wachstum ist in unserem Leben und das muss wachsen. Das funktioniert wahrscheinlich aber nur unter den widrigsten Umständen. Und als er dann auch sagt, als ich ein Kind war, rede ich ein Kind, es gibt Wachstum im Glauben, ne, mit dem Spiegel undeutlich. Die hatten damals nur polierte Silberscheiben, man sah sich da nicht so deutlich. Man hat nicht jeden Pickel gesehen und sonst irgendwas, sondern man hat sich undeutlich gesehen. Aber Stück für Stück werden wir deutlich sehen. Und dann kommen wir zum Kernpunkt mit dem Abschluss. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Das bleibt ewig. Glaube, Vertrauen, Hoffnung auf ihn und diese Liebe. Ich kann euch eins verraten, wenn du heute diese Entscheidung triffst, ich möchte lieben, und wir hatten das schon vor 2 Wochen, es ist eine Entscheidung. Wenn du wartest darauf, dass das gefühlsmäßig kommt, ich liebe dich, dann kannst du lange warten. Es fängt mit einer Entscheidung an. Und das Gefühl kann unter Umständen jahrelang hinterherhinken. Es ist diese Entscheidung, ich möchte lieben. Und ich möchte auch dafür beten und dafür einstehen, dass wir genau diese Entscheidung treffen, dass wir hier anfangen, uns einander zu lieben und es wirklich auch leben, wie es dieser Text uns auch vorgibt. Nicht in der Theorie, ne? Ich liebe dich, solange du da drüben bist, ne? Ein bisschen weiter weg, super. Sondern ich liebe dich auch, wenn du in meinem Umfeld bist, wenn ich täglich mit dir zu tun habe. Möchte ich dich lieben und das Leben in der tiefen Abhängigkeit zu Jesus Christus. Aber ich kann dir eins verraten, wenn du diese Entscheidung triffst, wird es richtig Gegenwind geben. Da wird der Teufel sich rühren, weil das mag er überhaupt nicht. Er mag es nicht, wenn jemand direkt anfängt, die Gebote unseres Herrn umzusetzen. Wir können super alles machen. Der kann sagen, der Teufel sagt, Marcel, predige, super, mach das. Aber wenn du anfängst, sie zu lieben, nee, das mag ich nicht, mach das nicht. Ja, du weißt auch, wie die sind. Ne? Der eine, der hat dich so komisch angeguckt. Gell? Und einer hat dir den Parkplatz weggenommen. Und einer hat den letzten Kaffee vor 2 Wochen gezogen. Ja, ich merke mir das. Und dann geht's los. Wenn du anfängst zu lieben, wird der Teufel sich rühren. Wenn wir anfangen, als Gemeinde zu lieben, wird der Teufel sich rühren. Umso wichtiger ist, dass wir diese Entscheidung treffen für Jesus. Warum? Weil es ein Gebot ist. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil er sagt, das ist mir wichtig, dass meine Kinder sich lieben und es leben. Und die Frage ist für uns, wie wollen wir das leben? Wollen wir das? Und ich hoffe, wir wollen das. Weil alles wird vergehen, aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben für immer. Und ich weiß nicht, ich habe es euch schon gesagt, ne, das ist manchmal ganz spannend, ich habe das mal von einem älteren Prediger gehört, leg jetzt schon mal deinen Beerdigungstext fest. Ich sage, oh, das klingt aber makaber, weißt du was, was ich nicht weiß? Sagt er, nein, weil du dann auch anfangen musst, danach zu leben. Wenn du jetzt anfängst, nach diesem Text zu leben und am Ende der Beerdigung, wenn deine Beerdigung ist, darüber gesprochen wird und die Leute dann sagen, ja, das war der Marcel, er hat drum gerungen, war nicht perfekt, aber er hat um Liebe immer gerungen. Oder ist es dann so, dass sie was hören an der Beerdigung, einen Text, wo sie dann sagen, puh, das hat ja wenig mit Marcel zu tun, schon gar nur eine Liebe. nee, nimm dir mal das letzte Plätzchen weg. Und genau das ist der Punkt. Was haben wir im Blick? Wo wollen wir hin als Gemeinde? Und mein tiefer Wunsch ist, dass wir in der Liebe sind. Trotz aller Unterschiedlichkeiten, trotz dessen, dass wir unterschiedliche Körperteile sind, unterschiedliche Interessen, Hintergründe. Wir bleiben zusammen in der Liebe und entscheiden uns für die Liebe. Und das finde ich so schön, dass Christus uns da herausfordert. Und nochmal, ich gebe ja immer gern Hausaufgaben in letzter Zeit. Denk mal drüber nach, wie du zur Liebe Gottes stehst, ob du die Liebe leben willst. Und lasst uns das gemeinsam angehen. Das große Projekt Liebe als Gemeinde, als Immanuel-Gemeinde, die liebende Gemeinde, ist Gott mit uns, weil wir Jesus lieben. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns mit diesem Text herausforderst. Und das tust du, weil du nur das Beste für uns willst. Es ist keine Überforderung, sondern du nimmst uns an die Hand und zeigst uns die Schönheit deines Wortes auf und vor allem die Schönheit, was mit dir möglich ist. Was wir tun dürfen, ist dir auf dir glauben, in deinen Zusagen, auf dich hoffen und sagen, du kannst das und ich möchte das leben. Danke, dass du uns mit dieser unglaublichen Liebe herausforderst. Danke, dass wir da gemeinsam durchgehen. Da steht niemand allein. Und danke, dass du der Herr bist und bleibst bis in alle Ewigkeit, Jesus. Und dass du uns diese Liebe entgegenbringst, die wir jetzt hier anfangen dürften, leben zu dürfen. Amen.